Es ist nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung, aber immer wieder notwendig. Aufräumen. Aufräumen kostet enorm viel Energie. Ordnung halten, meist noch viel mehr. Wer kennt das nicht? Der Kleiderschrank, überquillt von Kleidern, die du schon lange nicht mehr getragen hast. Die Fensterbank ist voll mit Sachen. Estrich und Keller sind so voll, dass du nicht mehr rein kannst. Mit vermeintlichen Schätzen. Kennt ihr das? Oder ist nur bei uns zu Hause so? So viele Sachen nehmen uns wichtigen Platz, räumlich und mental. Aber wer sein Leben entrümpelt, entrümpelt gleichzeitig auch seine Seele. Deshalb tut es gut, mindestens einmal im Jahr seine Aufräumaktion zu machen. Zu überlegen, ja, was brauche ich wirklich und was nicht mehr? Was ist nötig in meinem Haus und was nicht? Was lenkt mich eher vom Wesentlichen ab? Nicht nur unser Zuhause braucht hin und wieder so eine Frühlingsputzaktion, sondern auch unser Lebenshaus. Dass wir uns immer wieder fragen, was ist im Leben wirklich notwendig und wichtig und was lenkt mich eher ab? Wisst ihr, was spannend ist? Dieses Phänomen, dass es immer voller wird und dass wir immer mehr abgelenkt werden, gibt es nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch im Haus Gottes. Auch damals im Tempel Gottes in Jerusalem gab es diese Tendenz, dass es immer voller wurde und immer mehr Ablenkungen. Und Jesus kommt eines Tages im Tempel und sagt, hey, so kann es nicht mehr weitergehen. Und er nimmt es selber in die Hand und nimmt eine Entrümpelungsaktion vor. Wir lesen davon im Markus Evangelium 11, ab Vers 15. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. In die Parallelstelle bei Johannes 2, Vers 13, wird das Ganze noch bildhafter dargestellt. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an deren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Warum reagiert Jesus so radikal? Hat er etwa einen Ausraster? Hat er seine Geduld verloren? Interessant ist es, dass Jesus nicht einfach einen Besenstiel nimmt und anfängt, auf die Leute zu hauen. Nein, er nimmt ein paar Stricke, ich stelle mir das so vor, und er nimmt sich Zeit, daraus eine Peitsche zu flechten. Und ich glaube, es geht ein paar Minuten, bis daraus eine Peitsche entsteht, oder? Wir können das uns so vorstellen, er sieht all diese Verkäufer und so und er fängt an, da die Peitsche zu flechten. Und die Frage ist, was macht er damit genau? Wofür verwendet er die Peitsche? Schlägt er auf die Leute los? Ich glaube nicht. Wofür ist eine Peitsche da? Woher kennen wir die Peitschen? Die Peitschen haben auch viel mit Tieren zu tun, zum Tiere treiben, oder? Und es geht Jesus nicht darum, die Menschen zu schlagen, und er reagiert nicht aus Hass und Zorn und Wut oder weiß ich was, sondern er nutzt die Peitsche, um all die Tiere aus dem Tempelbezirk hinauszuwerfen. Aber es ist schon noch radikal, oder? Überhaupt nicht diplomatisch, sondern sehr befremdend, oder? Jesus mit der Peitsche in der Hand ist nicht gerade meine Vorstellung von ihm, oder? Ich bin aufgewachsen mit anderen Bildern von Jesus. Der Jesus, der die Kinder auf seinem Schoß hat und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Der Jesus, der so liebevoll und so freundlich ist und kommt her zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, oder? Wie ist das zu verstehen? Hat Jesus hier nicht übertrieben? Stell dir vor, du gehst für ein halbes Jahr nach Australien, so brauchst du einfach Zeit für dich, und in dieser Zwischenzeit sagst du deinen Nachbarn, könnt ihr bitte auf mein Haus aufpassen, dass alles in Ordnung bleibt und so weiter. In Australien ist etwas passiert und du musst frühzeitig nach Hause und du hast gar keine Zeit mehr, deine Nachbarn zu informieren, dass du nach Hause kommst. Und du kommst an, machst die Tür auf und siehe da, dein Nachbar hat dein Haus in einem Bordell verwandelt. Wie würdest du reagieren? Würdest du ein nettes Gespräch führen mit deinem Nachbarn und sagen, du, ich glaube, wir haben uns nicht ganz verstanden. Unter Ordnung verstehe ich etwas ganz anderes. Es ging dabei nicht um Geld verdienen. Wie würdest du reagieren? Würdest du nicht eine radikale Aufräumaktion sofort starten und sagen, raus mit euch, das ist mein Haus. Versteht ihr? Um was es Jesus eigentlich geht? Warum reagiert Jesus so radikal? Im Johannes 2,17 heißt es, seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Oder die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Jesus hat so eine Leidenschaft für seinen Vater und für sein Haus. Und es geht ihm darum, dass die ursprüngliche Bestimmung seines Hauses wiederhergestellt wird. Wisst ihr, was das Wort radikal bedeutet? Das kommt aus dem Lateinischen radix. Und radix bedeutet Wurzel oder Ursprung. Wenn jemand radikal lebt, das ist nicht einfach extrem, sondern in der ursprünglichen Bedeutung heißt das zurück zu den Wurzeln, zurück zum Ursprung, so wie es am Anfang war. Und das ist die Leidenschaft von Jesus, die Ordnung, die am Anfang da war, im Haus Gottes wiederherzustellen. Es geht darum, dass Gott wieder Platz hat, dass all diese Ablenkungen verschwinden, damit Gott angebetet wird. Es gab so viele Ablenkungen im Tempel, dass die Menschen Gott aus den Augen verloren. Wir müssen uns das Ganze folgendermaßen vorstellen. Der Gottesdienst in der Zeit von Jesus fokussierte sich ganz stark auf den Opferdienst. Um vor Gott kommen zu dürfen, musste man ein Opfertier, ein reines Opfertier bringen. Und vor allem am Passafest kamen Tausende von Juden nach Jerusalem, um Gott zu begegnen, um ein Tier zu bringen. Und die kamen von überall. Und die Schwierigkeit war, die Tiere mitzuschleppen, oder? Stell dir vor, all die vielen Kilometer mit den Schafen und mit den Rindern und weiß ich was, die sie opfern wollten. Und so war es eigentlich eine hilfreiche Einrichtung, dass man die Tiere vor Ort kaufen konnte, oder? Es hat alles gut angefangen. Eine logische Sache, hilfreich. Aber was ist daraus geworden? Ein ganzes Geschäft, Geld, es ging nur um Geldmacherei. Die haben zum Teil diese Tiere zum 20-fachen vom Preis verkauft. Also die haben nur profitiert, die haben all diese Pilger ausgenutzt. Es ging nur noch um Geld, wie sie noch mehr Geld verdienen wollen. Auch die Geldwechsler, die haben die Leute ausgenutzt, ausgebeutet. bis zum geht nicht mehr. Und das im Tempel Gottes, wo die Pilger eigentlich kamen, um Gott anzubeten. Es ist auch von Bedeutung, wo genau die Händler und die Wechsler ihre Geschäfte trieben. Im Vorhof der Heiden, im Vorhof der Nationen. Man muss sich das so vorstellen, die Nationen, die Völker hatten nur in diesem Bereich Zugang. Die kamen hier in den Tempelbezirk und nur bis hier durften sie. Hier gab es eine Schranke, wo es heißt, keine Nichtjuden dürfen diesen Bereich betreten. Und genau in diesem Bereich, der vorgesehen war für die Anbetung Gottes der Nationen, was ist hier passiert? Der wurde verwandelt zu einem orientalischen Bazar. Mega laut, Lärm, Tiere, Verkäufer, die ihre Ware anpriesen. In diesem Bereich. Der einzige Bereich, an dem Nichtjuden berechtigt waren, Gott anzubeten. Die machen eine lange Reise, die kommen zum Tempel und die wollen beten. Und was passiert? So ein Lärm, so ein Geschrei, so viel Ablenkung. Wie soll man hier Gott begegnen? Wie soll man zu Gott beten können, wenn du nur noch all die Tiere hörst und die Verkäufer und so weiter? Jesus mit der Peitsche in der Hand, das ist nicht gerade das Bild, das wir im Wohnzimmer an der Wand aufhängen, oder? Ist nicht gerade das Bild, das wir so vor unseren Augen haben, wenn wir an Jesus denken, oder? Und so schnell kann das Angst und Druck in uns auslösen. Was soll denn das? Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist sein Herz dabei? Warum reagiert er so radikal? Was ist sein Anliegen? Ich glaube, sein Herz schlägt dafür, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, ohne abgelenkt zu werden, ohne verhindert zu werden. Dass Menschen von allen Völkern Gott, seinem Vater, begegnen dürfen, eine Beziehung zu ihm aufbauen dürfen. Denn er weiß, das ist es, was die Menschen im tiefsten brauchen, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und nur diese Beziehung kann die Leere, die in den Herzen der Menschen ist, fühlen. Deshalb hat er so eine Leidenschaft, deshalb ist er so radikal und sagt, ich will Platz machen für Gott. Ich will all diese Ablenkungen hinauswerfen, damit Menschen Gott begegnen können. Wenn wir das verstehen, dann merken wir, das ist ein Zeichen seiner Liebe. Das, was er tut, tut er aus Liebe zu uns Menschen, damit wir all diese Ablenkungen loswerden, damit wir fokussiert Gott anbeten können. In Markus 11, 17 sehen wir so richtig, wofür das Herz von Jesus schlägt, was für ihn das Wichtigste und Wesentliche ist. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht, in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das Haus Gottes soll ein Haus des Gebets sein. Ein Haus des Gebets. Ich habe mich gefragt, wie würden kirchenferne Menschen dieses Haus bezeichnen? Ein Haus des Gebets. Früher wurden die Kirchen so genannt, ein Bethaus, oder? Wofür sind wir bekannt? Vielleicht für die coole Musik, für die alltagsrelevanten Predigten, für die Gemeinschaft. Aber Jesus sagt, mein Haus oder das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein. Das ist das Wesentliche. Ohne das Gebet ist alles andere nichts, das bringt einfach nichts. Ein Haus des Gebets für alle Völker. Das zeigt, es geht Jesus nicht um Religion, es geht ihm nicht um Rituale, Zeremonien, weiß ich was. Er will nicht opfern, er will nicht weiß ich was, er will einfach uns zurück in die Beziehung zum Vater führen. Es geht um Beziehung, nicht um Programm. Es geht nicht um Traditionen. Und so oft fangen Sachen gut an, aus praktischen Gründen, wie mit diesem Handel mit den Tieren. Und es ist eigentlich praktisch, aber daraus entsteht eine eigene Dynamik und eine Tradition. Und wir erachten die Tradition wichtiger als den Ursprung, um was es eigentlich geht. Und so oft werden Nebensachen zu Hauptsachen. Was ist das Wesentliche im Haus Gottes? Das Gebet. Und nicht als geistliche Übung, als Disziplin, sondern als Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Das Gebet ist ein Ausdruck davon, dass ich mit Gott reden darf, dass er mit mir redet. Eine ganz persönliche, intime Beziehung zu ihm. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir nächsten Sonntag uns nur zum Beten treffen würden? Würdet ihr den übernächsten Sonntag wiederkommen? Wenn wir all die schöne Musik beiseite lassen würden und die Predigten und Moderation und den Kaffee, würdet ihr auch noch kommen? Würde das ausreichen, wenn wir nur beten würden? Wenn wir nur kommen würden und sagen, Gott, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich suchen, nur du allein, du bist genug für uns. Nicht fromme Unterhaltung, nicht Rituale, nicht Traditionen, nur um Gott anzubeten. Würde das ausreichen? Sollen wir es probieren? Ein indischer Pastor hat mal gesagt, ich staune, was ihr Christen in Europa und im Westen alles braucht, um im Gottesdienst zu kommen. Unglaublich, ich brauche so viele Sachen. Wir brauchen nur Jesus, hat er gesagt. Ich habe diese Woche von einem Pastor gelesen in Indien, der wurde geschlagen, sein Arm wurde gebrochen, weil er einfach Leute gesammelt hat. In seinem Zuhause, er hatte eine Kirche in seinem Haus. Die Hindus sind gekommen, die wollten eine Mauer vor dem Haus bauen, damit die Christen sich nicht mehr versammeln dürfen. Und er hat gesagt, ich gebe nicht auf. Und die Leute wurden bedroht am Sonntag, hey, geht nicht in die Kirche. Und die hatten Angst, aber die sind trotzdem gegangen. Ich habe mich gefragt, was würden wir machen, wenn eines Tages die Polizei vor dem Eingang stehen würde und sagen, hey, nein, das darfst du nicht mehr, geht wieder nach Hause. Was würden wir machen? Würden wir uns einschüchtern lassen? Würden wir sagen, okay, ja, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass man nicht mehr darf. Was brauchen wir alles? Was brauchen wir alles, damit wir Gott begegnen? Es geht um Beziehung. Und ich habe mich auch gefragt, was würde Jesus heute mit der Peitsche aus unserer Kirche hinauswerfen? Was gefällt ihm und was gefällt ihm gar nicht? Ich glaube, alles, was der Beziehung zu Gott im Weg steht, alles, was uns ablenkt vom Eigentlichen, dass es darum geht, eine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel. Und ich meine, es gibt immer noch Sachen, die uns davon ablenken. Und es heißt auch im 1. Korintherbrief, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Und ich habe mich auch gefragt, was würde Jesus aus meinem Tempel und aus deinem Tempel hinauswerfen mit der Peitsche? Was für Ablenkung gibt es in meinem Leben, in deinem Leben, um Gott anzubeten? Wie soll man Gott anbeten, wenn rundherum so viele Tiere sind und Verkäufer und Händler, wenn es so laut ist? Wie soll das gehen? Und meine Frage ist heute Morgen, was lenkt dich ab? Was hindert dich vom Gebet, deine Beziehung zu Gott zu pflegen? Damals war einfach der Lärm. Und auch heute so eine Fülle von Reizüberflutung, so viel Lärm um uns herum, so viele Stimmen, das Ganze mit dem Internet, mit Smartphones und Apps und der Fernseher, der immer läuft und das Radio, das immer läuft und ständig Reizüberflutung. Und wir wundern uns, warum spricht Gott nicht zu mir? Warum kann ich seine Stimme nicht hören und seine Stimme nicht erkennen? Kann es sein, dass wir zu viele Ablenkungen um uns herum haben und dass es einfach mal Zeit ist, dein Smartphone abzuschalten, den Fernseher abzuschalten, einfach mal Ruhe zu haben? Wir haben es verlernt, einfach mal ruhig zu sein, einfach mal still zu sein und einfach auf Gott zu warten. Das kann uns hindern. Wann warst du das letzte Mal so richtig offline, unerreichbar für 24 Stunden? Wann war das letzte Mal? Nur für Gott und für sein Reden empfänglich. Ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Viele leiden unter einem Syndrom und dieses Syndrom heißt FOMO. Fear of Missing Out. Angst, etwas zu verpassen. Oh, was, wenn ich etwas verpasse, wenn ich offline bin? Vielleicht sind es nicht die Medien, die dich ablenken, sondern etwas anderes. Im Tempelbezirk war es auch so, dass es ganz unverschämt, es gab Leute, die hatten den Tempelbezirk als Abkürzung genommen, um auf dem Ölberg zu gelangen. Die waren einkaufen und dann gingen die mit den Sachen oder über den Tempelbezirk einfach so weiter. Deshalb verbot ihnen Jesus, etwas zu tragen auf dem Tempelbezirk, oder? Und oft ist es auch unsere Geschäftigkeit, Alltagssorgen, all die Beschäftigungen unseres Alltags, die uns ablenken. Wie oft ist es so, dass du kaum aufgestanden bist und es fängt schon an zu rotieren, oh, was ich alles zu tun habe und was ich noch kochen sollte und die Rechnungen, die ich zahlen sollte. Und kaum bist du aufgestanden, bist du voll in dieser Geschäftigkeit, voll beschäftigt, voll mittendrin und merkst, oh, ich kann es mir nicht leisten, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe so viel zu tun heute. Das kann auch ein großes Hindernis sein. So beschäftigt mit deinen Aufgaben, dass du Gott aus den Augen verlierst. Und betest höchstens, dass Gott deine Arbeit und deine Pläne segnet. Glaubst du wirklich, dass du zu kurz kommst, wenn du dir Zeit für Gott nimmst? Der Schöpfer des Himmels und der Erde kann dich nicht versorgen, wenn du dir Zeit für ihn nimmst. Eine weitere Ablenkung im Tempelbereich war die Geldmacherei der Händler. Es ging ihnen nur noch um Geld verdienen. Stellt euch vor, das war ihr Alltagsjob. Sie waren so nah am Tempel. Eigentlich hätten sie so den Fokus haben können, wow, wir dürfen in Gottes Nähe arbeiten. Aber sie hatten einen ganz anderen Fokus. Geld machen, Geld verdienen. Wie können wir noch mehr? Und das ist eine riesige Ablenkung unserer Zeit. Dass wir nie genug haben. Dass wir denken, ja, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch mehr sammeln, noch mehr haben? Und dann haben wir keine Zeit für die Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt ganz klar, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Gott und dem Mammon, dem Gott der Geldgier. Was lenkt dich ab? In Vers 18 lesen wir, wie die jüdische Elite auf Jesus und auf seine Entrümpelungsaktion reagiert. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Jesus, du bist uns zu angenehm, du störst, du sprichst etwas an, was uns nervt. Jesus, kennst du das auch? dass Jesus manchmal mit der Peitsche kommt, nicht um dich zu schlagen, sondern um all diese Ablenkungen und schlechten Sachen in deinem Leben hinauszuwerfen und du sagst, Jesus, nein, das passt mir gerade nicht. Jesus, das, was du in meinem Leben beleuchtest jetzt, nein, das will ich nicht, Jesus. Die Wahrheit, diese Realität, ich will sie lieber verdrängen. Wie gehst du damit um? Versuchst du, Jesus zu beseitigen, sein Reden zum Schweigen zu bringen? Oder sagst du, ist nicht angenehm, wenn Jesus mit der Peitsche in der Hand kommt, aber ich weiß, er meint es gut mit mir. Ich lasse es zu, dass er Sachen anspricht in meinem Leben, die nicht so toll sind, weil es geht ihm nur um eins, dass die Beziehung zu Vater ungestört ist, dass sie wiederhergestellt wird. Beseitige Jesus nicht, auch wenn er mal ein ernstes Wort mit dir redet. Lass zu. Ich meine, wenn jemand zu dir kommen würde und dir anbieten würde, ich habe gehört, dass du einen Frühlingsputz machen willst, ich will dir einfach mal helfen. Wie würdest du reagieren? Hey, jemand kommt und sagt, ich schenke dir einen ganzen Tag, komm, wir putzen zusammen. Würdest du dich nicht freuen? Ein tolles Angebot. Oft sagen wir, nein, nicht nötig. Nur die sehen noch, wie schmutzig meine Fenster sind und so. Aber Jesus will uns anbieten, hey, ich will eine Frühlingsputzaktion durchführen bei dir zu Hause. Ich helfe dir, ich will dich nicht überfordern, ich helfe dir dabei. Jesus will uns nicht weg, einfach irgendetwas wegnehmen, sondern er will Platz machen. Er will Platz machen für Gott. Wisst ihr warum? Weil wenn wir immer wieder im Gebet zu Gott kommen, dann passiert etwas. Wisst ihr, was passiert? Wir entdecken Gottes Herz für uns Menschen. Wir realisieren, wie sein Herz für uns schlägt und wir merken, wow, er meint so gut mit uns. Und wir realisieren im Gebet, Gottes Herz schlägt für alle Völker. Das heißt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Das war sein Plan von Anfang an schon mit Abraham, durch Abraham und das Volk Israel, alle Völker zu segnen. Das Haus meines Vaters, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker sein. Das ist der Traum von Gott, dass alle Völker zusammen Gott anbeten. Und die Frage ist, darf er das? Darf auch dieses Haus ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Oder soll nur ein Schweizer Haus des Gebets sein? Und ein paar andere dürfen auch noch dabei sein. Das Anliegen von Jesus ist, dass alle Völker zusammenkommen würden und Gott anzubeten. Und ich habe mich gefragt, wie würden wir reagieren, wenn plötzlich 20 Araber nächsten Sonntag auftauchen würden, um Gott zu suchen? Oder 20 Albaner oder 20 Eritreer? Würdest du dich von ganzem Herzen freuen und sagen, wow, der Traum von Jesus ist Realität geworden? Oder würdest du dir überlegen, am Sonntag darauf irgendwo anders zu sitzen? Wie kannst du dich von ganzem Herzen freuen, wenn das passieren würde? Oder hast du immer noch deine Vorurteile und denkst, du bist besser als die anderen, nur weil du das Privileg hattest, hier geboren zu werden? Spürt ihr? Gott hat ein Herz für die Völker und im Gebet will er uns mit dieser Leidenschaft anstecken. Er träumt davon, dass Schweizer und Deutsche und Afrikaner und Südamerikaner im gleichen Haus Gott gemeinsam anbeten. Wenn wir Gott im Gebet begegnen, zeigt er uns auch noch etwas anderes, sein Herz für soziale Gerechtigkeit. Er sagt, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das geht gar nicht. Bei mir sollen alle gerecht behandelt werden. Im Buch von Jesaja, im Kapitel 58, spricht der Prophet Jesaja davon, dass die Leute im Tempel kamen, um Gott zu hören, Gott zu suchen, um Antworten von Gott zu empfangen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Gott hat sich entschieden zu schweigen. Wisst ihr, warum? Weil sie daraus eine Räuberhöhle gemacht haben, weil sie die soziale Gerechtigkeit nicht im Fokus hatten. Und Gott sagt ihnen, nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der im Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ich kann nicht erwarten, dass Gott mir begegnet, wenn ich bete, wenn ich die anderen Völker diskriminiere und wenn ich meine Augen vor den Nöten meiner Mitmenschen verschließe. Das geht Hand in Hand. Gebet, Mission und Gerechtigkeit, das gehört zusammen. Man kann es nicht voneinander trennen. Dafür schlägt Gottes Herz. Und auch in unserer reichen Schweiz gibt es viel Not, viel soziale Not. Diesen Winter sind zwei Obdachlose vor unserer Kirchentür gestanden und haben gesagt, wir haben keinen Ort zum Schlafen und es wird im Winter sehr kalt, könnt ihr uns nicht helfen? Das ist eine Realität und die Frage ist, was machen wir? Irgendwie ist es von früher bekannt, hey, die Christen sind Leute, die helfen, die barmherzig sind, die glauben an einen Gott, der hilft, der barmherzig ist. Und irgendwie, wo sollte ich sonst gehen, wenn nicht in die Kirche, um Hilfe zu bekommen? Aber wo gibt es einen Ort heute, wo Obdachlose aufgenommen werden? In der Kirche. Oder bei dir zu Hause. Oder gilt das nicht mehr für uns heute? Wisst ihr, wir können nicht diesen Auftrag einfach an Vereine delegieren. Ich bin so dankbar für Notwende und für die Arbeit, die sie tun und für die unzähligen Stunden und für die Hunderten von Menschen, die hier in der Cafeteria fast jeden Morgen ein- und ausgehen. Aber wir können nicht sagen, die machen eine super Arbeit, wir delegieren das, die machen das. Das ist unser Auftrag. Uns allen sagt Gott, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Wir können nicht einfach sagen, wow, wir haben ein Gebetshaus in Wild, die beten ja. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass es so Vereine braucht, dass es ein Gebetshaus braucht. Das sollte die Kirche sein, ein Haus des Gebets, ein Haus für alle Völker, ein Haus, wo soziale Gerechtigkeit ein großes Thema ist. Und weil wir das nicht getan haben oder weil wir das vernachlässigt haben, sind so viele andere Vereine und Institutionen entstanden. Lasst uns den Ruf von Gott ernst nehmen, das heißt radikal leben. Dass wir wieder zu leidenschaftliche Beter werden, weil wir wissen, es geht um die Beziehung zu Gott. Dass wir wieder ein Herz für die Völker haben, dass wir uns die soziale Gerechtigkeit auf die Fahne schreiben. Dafür war die Kirche Jesu bekannt und dafür sollen wir als Nachfolger von ihm bekannt werden. Verschließt eure Augen nicht vor der Not eurer Mitmenschen. In Jesaja 58,9 heißt es, was passiert, wenn wir das tun? Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Willst du das? Wir brauchen das so dringend. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten, einer Quelle, die nie versiegt. Wollt ihr das? Sollen diese Worte auch unser Leben, auch unsere Kirche beschreiben? Gott sagt, wenn dir wichtig ist, was mir wichtig ist, wenn dein Herz für das schlägt, wofür mein Herz schlägt, dann wird all das passieren. Das war der ursprüngliche Plan von Gott, uns derart zu segnen. Das heißt, Jesusmäßig radikal zu leben, zurück zu den Wurzeln. Zum leidenschaftlichen Gebet, zum Herz für die Völker, dass wir unsere Augen vor den Nöten der Menschen nicht verschließen. Dafür schlägt Gottes Herz und damit will er uns anstecken. Lässt du das zu? Darf er das? Jesus ist in dieser Welt gekommen mit einer unglaublich guten Nachricht. dass Gott nicht verrückt auf uns ist, sondern dass er eine persönliche Beziehung zu uns haben will, dass er uns liebt. Und wisst ihr, wärst du damals in Jerusalem gewesen, dann hättest du nur in diesem Bereich dich aufhalten dürfen, weil du bist auch ein Nicht-Jude, oder? Die meisten von uns. Wir hätten keine Chance gehabt, weiterzukommen. Das war nur den Juden vorenthalten, dieser Bereich. Und nachher nur die Priester durften weiter. Und der hohe Priester einmal im Jahr durfte ins Allerheiligste im Tempel, um Gott zu begegnen. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Das hat er getan. Er hat den Weg frei gemacht, direkt ins Allerheiligste, dass wir Gott, dem Vater, dem heiligen Gott begegnen dürfen. Von Angesicht zu Angesicht sagen, wow, du bist mein Vater, indem er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat, als Opferlamm. All die Opferrituale waren nur eine Vorschau, nur ein Hinweis auf das wahre Opfer Jesus Christus, der an unserer Stelle gestorben ist, damit der Weg frei ist. Wisst ihr, was auf dieser Mauer stand hier? Allen Nichtjuden, die diesen Bereich betreten, drohen die Todesstrafe. Das stand hier drauf. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Er hat diese Mauer durchbrochen. Der Vorhang ist zerrissen, damit wir direkten Zugang zum Vater haben können. Ist das nicht genial? Wow! Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Danke Gott auf deinen Knien tausendmal dafür. Und wenn du diesen direkten Zugang zu Gott nicht hast, dann darfst du diesen Zugang heute Morgen bekommen. Dass du zu Jesus kommst und sagst, ich bitte dich um Vergebung, dass ich ohne Gott gelebt habe, dass ich Gott ausgeschlossen habe aus meinem Leben, dass ich mich zu fest habe ablenken lassen, aber ich komme zu dir, ich bitte dich um Vergebung, bitte bring mich zum Vater. Und das wird Jesus tun, er führt dich in eine persönliche Beziehung zu Jesus, zum Vater im Himmel, dass du voller Zuversicht zu ihm kommen kannst. Das ist die gute Nachricht, das hat Jesus für uns getan. Gott ist an uns persönlich interessiert. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind, egal was für eine Herkunft, Sprache, Hautfarbe wir haben. Wir dürfen zu ihm kommen, zu dem gerechten Gott. Was für eine gute Nachricht. Was heißt es für dich, jesusmäßig radikal zu leben? Wo wünschst du dir eine neue Radikalität? Vielleicht geht es ums Gebet. Vielleicht geht es um die Völker. Dass du merkst, es gibt immer noch so viel Vorurteile, so viel Rassismus und Diskriminierung in deinem Herzen. Oder dass du merkst, hey, ich wünsche mir eine neue Radikalität, dass ich meine Augen nicht mehr verschließe vor der Not meiner Mitmenschen. Lass zu, dass Jesus in deinem Leben aufräumt. Versuch nicht, ihn und seine Stimme zu beseitigen, auch wenn es unangenehm ist. Er wird Platz machen für das, was wesentlich ist, für die Beziehung zum Vater. Das will er. Entrümpeln, damit du Gott anbeten kannst im Geist und in der Wahrheit. Geh heute nicht nach Hause, bevor du mit Jesus darüber gesprochen hast. Lasst uns aufstehen und genau das tun. Dieses Haus soll ein Haus des Gebets sein. Lasst uns beten miteinander. Vielleicht laut, halblaut, leise, jeder für sich. Lasst uns zu Gott kommen und zu ihm rufen. Und am Schluss wird Markus Hochuli mit uns beten. Bete zu Gott, bete zu ihm. Dieses Haus soll ein Haus des Gebets sein. Wir wollen nicht nur davon reden, sondern das auch tun. Lass deine Stimme hören.
Ja, Herr, ich möchte dir danken für die Predigt, für die herausfordernden Worte, die seit 2000 Jahren bekannt sind. Und ich danke für Adrian, dass er einfach uns weiterbringt zum Umsetzen von dem. Ich bitte dich einerseits für uns, dass wir, wie im Epheser, können, die im Epheser geschrieben ist, können eine Einheit sein im Geist und dich ganz dürfen erkennen und vollendete Menschen werden und die ganze Fülle haben. Aber dass wir ganz speziell dürfen da sein für die Nicht-Mitglieder von unserem Verein. Dass wir da sind für alle, die eben nicht dabei sind, die einfach noch nicht da sind. Ich bitte dich, dass jeder diese Woche darf Gespräche haben mit Leuten, wo er von dir darf Zeugnis geben darf, reden von dir, Herr. Und dass wir wirklich nächste Stunde zurückkommen können und grösser werden. Dass wir wachsen hier mit Leuten aus der ganzen Welt, die wirklich in unseren Strassen rumlaufen. Danke vielmals, Herr, dass du wirkst und ich bitte dich um dein Segen für das. Amen.